Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen heute mit neuen Buchtipps aus der Buchhandlung im Johanniskontor. Wir sitzen hier zu dritt, Inga,
Christiane
und ich, und Beate, genau. Und wollen euch unsere neuen Bücher vorstellen. Ich hatte ja im Januar-Podcast versprochen, dass ich in diesem Jahr in jedem Podcast, der hier aus dem Johanniskontor kommt, eine Autorin vorstellen möchte, die in dieser großartigen Anthologie und ich 20 Geschichten über Wendepunkte des Lebens, herausgegeben von Maria Christina Pivovarsky, enthalten ist. Und heute möchte ich euch gerne Marika Bodrucic näher bringen. Das ist eine Autorin, die mir schon oft begegnet ist, von der ich allerdings noch nie etwas gelesen habe. Und das war eine ganz tolle Gelegenheit. Anfangen möchte ich mit einem kurzen Auszug aus der Geschichte, die sie hier in der Anthologie und ich geschrieben hat, die mich sehr, sehr, sehr beeindruckt hat und die auch schon einen Eindruck vermittelt, wie Marika Bodrucic erzählt, wie Marika Bodrucic ihre Geschichten, ihre Romane aufbaut. Es ist eine kurze Geschichte. Ich lese, ich glaube, knapp anderthalb Seiten und hoffe, ich lese das gut. Marika Bodrucic, Die Grenze. Es ist Frühling. Für die anderen Menschen ist es Frühling. Ich bin auch da, aber ich bin in einer anderen Jahreszeit, nicht in diesem äußeren Frühling. Ich bin in einem, nur für mich stillgelegten Frühling, der mich zwar kennt und zu mir spricht, aber von der äußeren Jahreszeit trennt und zugleich mit ihr verbindet. Wie noch nie. Der Winter war lang. Ich habe lange auf den Frühling gewartet. Er wohl auch auf mich. Jetzt ist er da. Und ich kann weder stehen noch gehen. Ich kann meinen Körper nicht bewegen. Ich kann nur liegen. Gerade kann ich nur liegen und denken, der Frühling ist da und ich kann nicht mit meinen Füßen zu ihm hingehen und die Mitteilungen seiner Knospen lesen. Aber ich liege, immerhin kann ich liegen und zu den Knospen hin fühlen. Das ist das, was ich gerade kann. Ich kann liegen und ich kann fühlen. Ich bin zufrieden, dass ich liegen und fühlen kann. Ich bin ein liegender Empfindungsraum. Und ich bewege mich dabei nicht einen Millimeter. Ich versuche, ganz still und leise zu sein, alles zu bemerken, was auch die winzigste Rührung meines Körpers nach sich zieht. Noch nie zuvor habe ich wie in diesem Moment verstanden, dass es wunderschön ist, Füße zu haben. Ich hatte immer meine Füße. Ich habe mir meine Füße oft angesehen und auch die Füße anderer Menschen. Irgendwie habe ich immer eine Beziehung zu Füßen und zu Zehen gehabt. Eine Liebesbeziehung, 100%. Deswegen fiel es mir auf, dass die indischen Weisen immer von den Füßen her verehrt werden. Man legt ihnen aus Liebe für ihre Weisheit sogar Blumen auf die Füße. Aber ich wusste nicht, was ich jetzt weiß. Ich weiß jetzt etwas, was ich auch vorher hätte wissen können, aber ich habe es mir nie gesagt. Ich konnte immer mit meinen Füßen gehen. Jetzt kann ich nicht mit ihnen gehen, obwohl sie doch bestimmt noch da sind. Mein rechtes Bein spüre ich komischerweise gar nicht. An der Stelle, an der es eigentlich sein müsste, scheint mir ein Klotz untergelegt worden zu sein, vielleicht als Stütze. Sie haben mich aufgeklärt. Sie haben mir in die Augen gesehen und gesagt, es könnte vorkommen, dass man irgendetwas am eigenen Körper nach dem Eingriff nicht mehr oder nie wieder spüre. Sie nannten es Eingriff und ich sehe es auch so. Sie haben mit ihren Händen in mich hineingegriffen. Sie haben einen Eingriff gemacht, der mir geholfen hat, noch hier zu sein. In diesem Frühling, in diesem Jahr, das die Grenze meines Lebens ist. Hat mich total beeindruckt.
Ja.
Und hat mir große Lust gemacht, wenn ich das so sagen darf, endlich mal einen Roman von Marika Bodrucic zu lesen. Und letztes Jahr im September ist bei Luchterhand Das Herz Florett erschienen. Ihr wisst ja jetzt oder ihr habt ja jetzt einen Eindruck bekommen, wie sie schreibt. Und so schreibt sie auch diesen Roman. Ich habe das Buch aufgeschlagen und dachte erst, oh, keine Absätze. Das ist wie ein Fließtext. Will ich ein Buch lesen, in dem es keine Absätze gibt? Wir wollen es lesen. Weil es ist einfach ihr Stil und es ist einfach die Art, wie sie uns Leserinnen und Leser in diese Geschichte, in diese Geschichten, in ihre Bücher hineinzieht. Man braucht ein bisschen Zeit, das gebe ich zu. Man muss sich ein bisschen einlesen, man muss sich auf diese Bilder einlassen, man muss sich auf diese Sprache einlassen, aber es lohnt sich so sehr und es ist einfach ein Genuss. Dieser Roman, das Herzflorett, hat sicher autobiografische Züge, weil Marika Bodrucic ist selbst mit 10 Jahren aus Dalmatien nach Deutschland, nach Hessen übergesiedelt. Und auch in Das Herzflorett begegnen wir einem jungen Mädchen, das im ehemaligen Jugoslawien aufwächst. Sie lebt auf dem Hof ihres Großvaters. Das Leben ist von großer Armut und Hunger geprägt. Um dem zu entfliehen, rettet sich Pepsi, das Mädchen heißt Pepsi, in ihre Fantasie. Sie rettet sich in die Natur, sie rettet sich in ihre Fantasiewelt. Sie schaut diesen Mandelbaum an, der vor ihrem Fenster steht. Und dieses junge Mädchen, die ist in dem am Anfang des Buches auch 9 oder 10 Jahre alt, sprudelt über. Die kann der Realität entfliehen und sich in ganz, ganz, ganz andere Welten entführen. Und das hilft ihr auch sehr. Sie hat einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester, die auch in Dalmatien leben, allerdings nicht wie sie bei ihrem Großvater, sondern die Kinder sind auf verschiedene Verwandte verteilt, weil die Eltern im Norden, in Hessen, als Gastarbeiter leben und das ganze Jahr letztendlich arbeiten, im Sommer die Sommerzeit in Dalmatien verbringen, ihre Kinder sehen. Das sind auch immer schöne Wochen und dann sind sie wieder weg. Und irgendwann beschließt Pepsi, sie möchte auch zu ihren Eltern und sie schreibt ihnen einen Brief und sie bittet in diesem Brief, dass sie alle drei nach Norden holen. Und das machen die Eltern auch. Wobei, ja, letztendlich kommen sie in eine Welt, die ihnen sowieso fremd ist und die Eltern sind ganz anders, als wenn sie im Sommer im Urlaub in Dalmatien waren. Sie sind nie zu Hause, sie leben zusammengepfercht in einem kleinen Zimmer. Mehr gibt es nicht. Der Vater arbeitet auf dem Bau, die Mutter hat die diversen Putzstellen und Geld ist immer knapp, die Eltern sind selten da und wenn sie da sind, ist das Leben auch nicht schön, weil vor allem die Mutter ist streng, hart, vor allem auch Pepsi gegenüber. Und ja, wieder muss Pepsi in ihre Fantasie fliehen. Und wieder muss sie, um das alles ertragen zu können, um wirklich ja, zu überleben, braucht sie etwas, was ihr hilft. Und das ist einmal ihre Fantasie, das ist einmal dieses Wegdenken und es ist zum anderen, sind es Bücher, ist es die Literatur. Das erste Buch, das sie bekommt, ist ein Lexikon. Und dieses Lexikon ist ihre Bibel, weil mit diesem Lexikon kann sie sich die Welt, die ihr ja noch so fremd ist, kann sie sich einfach erarbeiten, kann sie sich einfach erlesen, dass dieses Buch hilft ihr, die Welt wirklich besser zu verstehen. In ihrer kleinen, immer noch in ihrer kleinen Kinderseele aber auch. Sie geht in die Bibliothek, sie geht in die Bücherei, sie leiht sich Bücher aus und sie liest auch durchaus anspruchsvolle Sachen. Also sie liest auch Gedichte, sie liest Rilke, sie liest Tsvetajewa, sie liest Tolstoi, Turgenev. Sie holt sich Solas, Nana, ja, als ihre Mutter sie aus einem nichtigen Grund als Hure beschimpft. Und diesen Begriff Hure, den findet sie halt in ihrem Lexikon nicht wirklich. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie auf Nana kommt. Aber Nana, da erklärt ihr, was eine Hure ist. Und so weiß sie das dann eben auch. Ja, das Leben wird nicht besser, als die Familie in eine größere Wohnung zieht, in zwei Stockwerke, in einem alten Fachwerkhaus. Es gibt kaum Möbel, sie holen sich viele Sachen aus dem Sperrmüll. Und das Leben ist einfach hart. Das Leben ist hart zu dieser Familie, das macht die Eltern hart, das macht vieles mit den Kindern, die vieles erleiden müssen. Und ja, währenddessen, während wir Pepsi begleiten, wie sie von einem jungen Mädchen zu einer jungen Frau wird, passiert natürlich auch noch eine ganze Menge in der Welt. Wir haben 1986, wir haben Tschernobyl. Sie leben ja in der Nähe von Frankfurt. Der RAF-Terrorismus spielt auch in ihrem Leben durchaus eine Rolle. Und dann natürlich der Jugoslawienkrieg, der Zusammenbruch Jugoslawiens, der ja, die Welt nochmal ganz auf den Kopf stellt. Die Eltern nehmen viele, viele Leute auf, die aus Jugoslawien geflüchtet sind. Das sind nicht nur Verwandte, das sind auch ganz unbekannte Leute. Wieder ist keine Zeit für die Kinder da, sondern man kümmert sich um andere Menschen. Es passieren auch nicht nur schöne Sachen natürlich. Ja, und Pepsi steht am Rand des Dorfes, in dem sie leben, und schaut in die Ferne und sieht die Lichter Frankfurts und träumt davon, dass sie dort einmal leben wird. Und, ohne dass ich jetzt zu viel verrate, sie wird es auch schaffen. Am Ende des Buches ist Pepsi 18 Jahre alt, verlässt ihr Elternhaus und wird Buchhändlerin und zieht nach Frankfurt. Voller Hoffnung, voller Idealismus, voller Mut und voller Energie. Und es ist so unglaublich erstaunlich, wie dieses junge Mädchen trotz allem, was ihr passiert, trotz allem, was ihr in ihrer Kindheit, Jugend zugestoßen, angetan wird, und es werden ihr schon auch schlimme Dinge angetan, auch von ihrer Mutter vor allem angetan, trotzdem so optimistisch in einen neuen Lebensabschnitt gehen kann. Und ja, und Marika Bodrocics Sprache ist so lyrisch, so fein, so. Sie zieht uns so als Leserinnen und Leser in diese Geschichte hinein, und man kann sich da hineinfallen lassen und einfach nur lesen und miterleben, wie Pepsi erwachsen wird. Das ist meine Empfehlung aus dem März. Marika Bodrocic, Das Herzflorett.
Toll.
Und jetzt darfst du.
Sehr spannend.
Christiane.
Ja, danke. Dann übernehme ich gerade mal. Also, mein Tipp ist von Viktor Heringer, Die Liebe vereinzelter Männer, ein Roman erschienen im März Verlag und übersetzt aus dem brasilianischen Portugiesisch von Maria Humitsch. Ja, also es hat gewisse Parallelen zu Beatis Text. Wir gehen auch mit diesem Roman ein bisschen in die Vergangenheit, 1970er Jahre, allerdings eben in einer ganz anderen Welt, in Brasilien, Rio de Janeiro. Und auch hier ist der Fokus erstmal auf zumindest in diesem Fall zwei Kinder oder Jugendliche gerichtet. Der eine davon, ich muss kurz gucken, wie die zwei heißen, sorry, Camilo. Er ist die Hauptfigur dieses Romans, Sohn eines Arztes, relativ wohl situierte Familie. Allerdings hat man so das Gefühl, er ist auch gleichzeitig die Enttäuschung seiner Eltern, vor allem des Vaters. Er ist gehbehindert, er braucht immer irgendwie Unterstützung von der kleineren Schwester oder Krücken. Und ja, ist halt eben nicht so der klassische wilde Bursche, der draußen im Vieh spielen kann. Und ja, man merkt natürlich, dass ihn das schon auch sehr belastet und eben auch diese Beziehung zum Vater da so ein bisschen geprägt ist davon. Und der zweite Junge, der dann eine Rolle spielen wird in dieser Geschichte, das ist Cosme, ein Waisenjunge, der tatsächlich vom Vater in die Familie gebracht wird. Man weiß nicht genau warum, was da die Hintergründe sind. Wir bekommen ab und zu ein bisschen was mit. Der Vater ist, wie gesagt, Arzt und man munkelt, dass er eventuell für dieses Militärregime zu der Zeit damals ja als Folterknecht gearbeitet hat. Man weiß es nicht. Und ob dieser Junge da irgendwie in diese Geschichten mit hineingehört. Auf jeden Fall ist natürlich Camillo sehr eifersüchtig am Anfang. Cosme ist sportlich, er ist halt ein klassischer Junge, der auch viel draußen unterwegs ist, sage ich jetzt mal, in den gefährlichen Straßen von Rio de Janeiro. Er spielt Fußball, er ist wild, er hat wilde Freunde. Und natürlich mögen sich die beiden anfangs jetzt nicht so besonders gerne. Aber das verändert sich im Lauf eines Sommers. Und ich kann nur so viel verraten, weil ich möchte tatsächlich gar nicht so tief in die Geschichte und in den Inhalt einsteigen, weil der so besonders ist. Es ist eine Coming-of-Age-Liebesgeschichte. Das heißt, wir erleben natürlich diese Liebe, die aufblüht. Ich kann verraten, dass es die zwei Jungs sind, die sich ineinander verlieben. Aber wie das leider oft so ist im Leben, es kommt zu einem sehr tragischen Ereignis. Und wir erleben dann Camillo im Alter zwischen 50 und 60, der in Zeitsprüngen oder in Erinnerungssprüngen uns eben immer wieder in diesen Sommer zurückführt. Und das, was dieses Buch so außergewöhnlich macht, es ist zum einen die Intensität seiner Sprache. Es ist eine tolle Mischung aus wirklich hochliterarischem und gleichzeitig hat es auch immer etwas Kindliches, weil wir ja diese Jungs begleiten. Es sind zum Teil Fotos drin, Zeichnungen, also es hat sowas von einem leichten Tagebuch-Touch, sage ich jetzt mal. Und das lockert das Ganze manchmal auch ein bisschen auf. Das macht es charmant und liebenswürdig, weil man merkt, da ist auch noch viel Kindliches drin, viel Naivität und viel Zauber. Und diese Mischung und die Intensität, die der Autor da mit reingeflochten hat, auch natürlich ein bisschen politische Geschichte, ja, gesellschaftliches. Also ich kenne Brasilien und Rio de Janeiro nicht so wirklich und man bekommt da doch sehr, sehr viel mit. Und das hat mich an einem Sonntag, ich habe es an einem Sonntag runtergelesen, es ist gar nicht so dick, aber ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Und das ist für mich, würde ich jetzt sagen, von den Neuerscheinungen dieses Jahr jetzt im Moment auf jeden Fall der absolute Favorit und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ja.
Wow.
Also nochmal, tolle Sprache, eine intensive Geschichte, das Schicksal des Autors selber, wenn ihr ein bisschen recherchieren wollt, auch eine sehr tragische Geschichte. Er ist keine 30 Jahre alt geworden und ich würde sagen oder unterschreiben, dass alle, die ihn hier vergleichen mit den ganz Großen der Weltliteratur, unter anderem Nabokov, dass der da auf jeden Fall hingehört. Und ich wünsche diesem Roman, Die Liebe vereinzelter Männer, im März Verlag erschienen, ganz, ganz viele Leser. Also ein absolutes Herzensbuch.
Wow.
Genau.
Oha. Dann bin ich ja schon dran in unserer kleinen Runde heute. Ein paar Neuerscheinungen gibt es ja schon. Ich habe euch mitgebracht von Tarkes Würger für Polina. Das ist nicht das erste neue Buch, das ich in diesem Jahr gelesen habe. Es ist aber auch nicht so mein Herzensbuch. Das muss ich jetzt leider gestehen. aber es ist das dritte von ihm, das ich gelesen habe und es hat mir wieder einmal sehr, sehr gut gefallen. Für Polina ist eine ganz zauberhafte Geschichte. Es geht um Hannes Prager und Polina. Hannes ist das Kind eines Urlaubsflirts seiner sehr, sehr jungen Mutter, die wahrscheinlich irgendwann Anfang dieses Jahrtausends, kurz vor dem Abitur, in Italien Urlaub gemacht hat. Dort auf einer Piazza in einem schönen kleinen Restaurant einen wesentlich älteren Deutschen kennengelernt hat, mit dem sie auch dann gleich die Nacht verbracht hat und der sein Geld mit Marmor macht. Also er verkauft Marmor oder kauft Marmor ein für Fußbodenbelege, für Küchen- und Bädergestaltung. Da kennt er sich auch super aus, aber das ist auch sein Lebensthema. Mehr zählt für ihn auch nicht. Marmor und damit Geld verdienen.
Ein bisschen trocken.
Genau, er ist auch trocken. Wir werden ihm wieder begegnen im Laufe der Geschichte und er ist auch relativ trocken. Fritzi merkt relativ bald, nachdem sie zu Hause ist, dass sie schwanger geworden ist von dieser einen Nacht, was sie aber irgendwie auch so hinnimmt. Eigentlich wollte sie Jura in München studieren und jetzt studiert sie eben nicht Jura in München, sondern putzt bei Netto. Aber Fritzi ist so ein Mensch, der nimmt das Leben so, wie es kommt. Und sie hadert nicht und sie kriegt dieses wunderbare Kind Hannes, der von Anfang an ein relativ ungewöhnliches Kind ist. Denn Hannes gibt kaum einen Ton von sich. Hannes schreit nie, Hannes guckt immer nur. Und also Kinderärztinnen und Ärzte machen sich irgendwann schon Sorgen, dass er sich nicht entwickelt, ob da irgendwas nicht richtig ist, wollen sie zum Kinderpsychologen schicken. Und Fritzi sagt immer, es kommt auf keinen Fall in Frage. Ihre Eltern sind irgendwie ganz merkwürdig drauf und wollen eigentlich Fritzi und ihr komisches Kind auch nicht bei sich haben. Deshalb zieht sie in so eine ganz kleine Wohnung in die Nähe des Supermarktes, in dem sie putzt. Und da lernt sie auch Günesch kennen, die wird ihre beste Freundin. Günesch ist die Mutter von Polina und diese beiden Frauen wird eine ganz tiefe Freundschaft über sehr lange Zeit miteinander verbinden. Und ich musste ebenso bei dir, Beate, als du sagtest, keine Möbel und so. Also Fritzi richtet ihre erste Wohnung mit Kartons ein, daraus macht sie ein Kinderbett und einen Esstisch und einen Kleiderschrank und eine Matratze zum Aufrollen und damit ist Fritzi völlig zufrieden, denn sie hat ja Hannes. Und sie liebt Hannes und sie weiß auch, Hannes ist nur besonders, Hannes ist nicht krank und behandlungsbedürftig. Aber einmal ist es ihr dann doch unheimlich und dann steckt sie ihn in so eine Babywanne voller Waldmeister-Wackelpudding, damit er endlich mal was tut, aber Hannes gibt keinen Mucks von sich. Und eines Tages sieht Fritzi eine Wohnungsanzeige für ein großes Zimmer für sehr viel Geld in einer Villa in einem Naturschutzgebiet nördlich von Hannover und sie fährt dahin. Sie weiß genau, sie kann sich dieses Zimmer überhaupt gar nicht leisten, aber also etwas Unmögliches hat Fritzi noch nie im Leben davon abgehalten, es doch mindestens mal zu versuchen. Und dann steht sie also vor Heinrich Hildebrand, der ist Angestellter beim Niedersächsischen Flur- und Moormanagement. Beim Landesamt für Flur- und Moormanagement und betreut da so ein bisschen das Moor um sich herum und wohnt eben in dieser völlig abgerockten alten Villa. Und als er dann die beiden so auf sich zukommen sieht, die Mutter mit dem Kind im Rucksack auf ihrem klapprigen Fahrrad, sagt er gleich, das Zimmer ist weg. Na, aber sie kriegt es tatsächlich hin, dass sie bei ihm einziehen darf und auch für viel weniger Miete. Und das wird eine... Zusammen mit Günesch und Polina werden die fünf eine Wohngemeinschaft bilden, die wirklich so herzenswarm ist. Ich habe mit denen zusammen in diesem alten Haus gelebt. Die sind mir so ans Herz gewachsen. Das ist unglaublich schön. Heinrich Hildebrand wollte mal Musiker werden, ist wegen eines Unfalls damit nicht weit gekommen, hat aber dann noch Klavierunterricht gegeben. Er hat auch ein sehr altes Klavier in diesem Haus stehen und als Hannes ein bisschen älter ist, entdeckt eben Hildebrand das Talent dieses Jungen. Denn Hannes redet zwar nicht viel, aber Hannes hört überall Musik. Hannes erlebt die Welt wirklich hörend. Mhm. Deshalb muss er auch nicht reden, weil so viel in ihm drin ist. Hannes muss nicht reden. Und Polina, die ja fast genauso oder ungefähr gleich alt ist wie er, die ist auf ihre Art auch so besonders und die beiden verbindet wirklich eine ganz wundervolle, ganz besondere Freundschaft. Die liegen stundenlang auf den alten Teppichen in dieser Villa und gucken sich die Muster an und hören abends alle zusammen klassische Musik und Fritzi kocht immer Pflaumenmus und da ist Wärme in der Luft wirklich in dieser WG. was leider irgendwann aufhört, weil Fritzi einen ganz blöden Unfall im Moor hat beim Fällen eines Baumes, fällt ihr ein wirklich großer Ast auf den Kopf und sie wird diese Verletzung nicht überleben. Da ist Hannes 14 Jahre alt und das verändert sein Leben total. Der Vater hatte irgendwann schon mal wieder, oder andersrum, Fritzi hatte zum Vater Kontakt aufgenommen, der auch kam, der aber auch keine großen Ansprüche gestellt hat. Also so ein Kind passte auch nicht in seine durchmarmorisierte Wohnung und in sein Leben schon dreimal nicht. Aber nach dem Tod von Fritzi holt der Vater Hannes dann tatsächlich zu sich. Und erst war ich so ein bisschen dankbar, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob er Hannes wirklich so einen großen Gefallen getan hat. Immerhin versucht er, Hannes professionellen Klavierunterricht zu organisieren, was aber daran scheitert, dass die sehr kluge, sehr feinsinnige Klavierlehrerin ihn, den Vater, als Idioten bezeichnet. Daraufhin darf Johannes dann nicht mehr, darf Hannes dann nicht mehr hingehen. Und er wird auch irgendwann aufhören, Musik zu machen. Nach seinem Abitur ist für ihn klar, Polina hat angefangen zu studieren. Die studiert Kunstgeschichte, Schwerpunkt alte Teppiche, und verschwindet nach Cambridge. Er hat sich gar nicht erst in Cambridge beworben, weil er das nicht möchte. Und er bewirbt sich dann bei der Firma Transporte Forte, ein Unternehmen, das Klaviere transportiert und von Sebastian Blau gegründet wurde, der ein verhinderter Jazzpianist ist. Mittlerweile fett gefressen, unglücklich verheiratet, in teuren Designerstühlen sitzt, aber eigentlich unglücklich ist in seinem Leben. Aber er hat dieses Unternehmen, das führt er mit vielen Angestellten, und er wundert sich auch, dass dieser Hänfling Hannes, schmal, klein, irgendwie immer sieht er unterernährt aus, dass der sich bei ihm meldet. Aber Hannes lernt Klaviere transportieren, zusammen mit Bosch, 2x2 Meter groß, ruppig, rau. Und auch diese beiden Männer wird eine ganz besondere Freundschaft miteinander verbinden. Hannes und Polina verlieren völlig den Kontakt zueinander. Hannes lebt dieses Leben, das von ganz großer Traurigkeit begleitet wird, aber irgendwie zieht auch immer so ein bisschen Musik durch die Zeilen. Er lernt Leonie kennen, eine Tochter aus gutem Haus, wohnt so an der Elbe. Er zieht bei ihr ein, sie will ein Kind von ihm, er will das eher nicht. Also das ist für beide nicht die große Liebe, aber Leonie würde sich so einrichten. Ihre Eltern finden das alles irgendwie ein bisschen komisch und drängeln auch irgendwann, ne? Sie wäre schon so alt und sie müsse jetzt auch bald mal ein Kind kriegen. Aber irgendwie, nee, so richtig wird das alles nicht. Aber sie leben eine Weile so dennoch auch irgendwie ganz schön und ganz gut miteinander. Obwohl Hannes eigentlich immer... In seinem Inneren bleibt Hannes immer Mutterseelen allein. Und ich finde ihn so, so tapfer. Und ich hätte ihn auf jeder dritten Seite so gerne mal in den Arm genommen. Der alte Heinrich Hildebrand ist mittlerweile auch kein Fels in der Brandung mehr. Der ist, seitdem er da alleine wohnte, völlig verwahrlost. Der säuft nur noch teuren Rotwein. So viel, dass Hannes ihn irgendwann noch mal in ein Alten- und Pflegeheim bringen kann. Und eines Tages kriegt nach dem Tod seines Vaters, kriegt Hannes mit, dass sein Vater all die Briefe, die Polina Hannes geschrieben hat, nicht weitergegeben hat. Und Polina braucht ihn. Und das weiß er, als er diese Briefe gelesen hat. Und Hannes kündigt und Hannes trennt sich von Leonie und Hannes will endlich sein Leben in Ordnung bringen. Und das Letzte, was Hannes für Sebastian Blau und Transporte Forte tut, ist einen sehr alten Flügel für einen sehr alten Konzertpianisten aus dem 5. Stock in der Rappstraße zusammen mit Bosch auf die Straße zu tragen. Und weil der alte Pianist irgendwas im Unterton hat, als er fragt, ob Hannes auch selber spielt, dass er irgendwie weich wird und nicht sofort sagt, völlig unmusikalisch. Und Jakob Wassermann, so heißt der, stellt ihm den Hocker vor den Flügel und Hannes spielt das Lied, das er vor 10 Jahren für Polina komponiert hat und das ihn immer begleitet hat. Und alle bleiben stehen. Bosch und Wassermann stehen da und kriegen den Mund nicht wieder zu. In der Rappstraße, Ecke Grindelhof. Es ist voll. Menschen bleiben stehen, staunen, hören. Und irgendwann nimmt eine Soziologiestudentin ihr Smartphone und nimmt es auf. Und wir wissen alle, was man mit so einem Video macht. Und dieses Video geht um die Welt. Und dieses Video kommt natürlich auch zu Polina. Mehr werde ich zu dem Inhalt nicht erzählen. Ich fand dieses Buch wirklich so, so schön. Ich würde es nicht hochliterarisch bezeichnen. Es ist ein sehr guter Unterhaltungsroman mit einer großen Melancholie. Es gibt wundervolle Wendungen, trotz allem, immer wieder in Hannes Leben, die ganz viel immer wieder zum Guten wenden. Und ich habe ganz oft beim Lesen an die Bücher von Karin Kalisa und an Shusha Banks Die hellen Tage gedacht. So diese Szenen, die sich so oft wiederholen, so noch in seiner Kindheit, wenn sie abends auf den warmen Steinstufen der alten Villa sitzen, wenn sie gemeinsam Musik hören, wenn sie einfach miteinander reden, wenn sie den Garten machen und versuchen, Kräuter und Gewürze anzupflanzen. Es ist so eine ganz besondere Stimmung mit einem ganz besonderen Zauber, der über diesem ganzen Buch liegt, finde ich. Es ist auch ein Hamburg-Roman. Wir begleiten seine Protagonisten durch Hamburg. Wir sind bei Netto, wir sind in anderen Buchhandlungen. Wir sind an der Elbe in dieser wunderschönen Teestube in Blankenese, deren Name mir jetzt allerdings doch gerade nicht einfällt. Und ich finde, Würger hat auch so einen schönen ironischen Blick auf uns Hamburger, auch auf die aus den Elbvororten. Und das fand ich ganz toll, es gibt so ganz nebenbei auch schöne Abschnitte über Klaviere, über die unterschiedlichen Klaviere, ihren Klang, ihr Alter, was wichtig ist bei einem Klavier. Das fand ich total interessant und es ist ein großartiges Buch über Freundschaft und Liebe und über das, was wirklich zählt im Leben. Das ist mein Tipp für euch in diesem Monat. Tageswürger für Polina.
Klingt
mal unbedingt lesen.
Ja. Mir jetzt auf jeden Fall neugierig gemacht, weil ich lese ja Tageswürger sehr gerne, dann freue ich mich.
Ja, wie schön. Ja, das ist immer das Schöne, dass wir drei uns selber auch immer noch so anspitzen, ja, genau, mit unseren Büchertipps. Ja.
Sonst, ja, wissen wir ja gar nicht, ne?
Ja, genau. Ja. Wir haben ja sonst keine Ideen, was, genau, wir lesen könnten. Oh, das wäre schwierig.
Gar keine Auswahl.
Nein. Wir wären völlig aufs Feuilleton angewiesen. Das wäre ja mal was Schönes, wenn man hier nicht täglich über Bücher stolpern würde, bei denen wir denken, oh, das muss ich auch noch lesen. Ja, und wir sind nämlich heute jetzt eigentlich schon wieder am Ende. Wenn euch das zu wenig war und ihr nicht genug von unseren Büchertipps bekommt, meldet euch an für unseren wöchentlichen Newsletter. Da gibt es abwechselnd von uns Büchertipps und auch Veranstaltungstipps bei uns im Haus. Bleibt noch zu erwähnen, dass im nächsten Monat die Kolleginnen und der Kollege aus dem Büchereck Niendorf wieder dran sind.
Genau, und wir hören uns im Mai,
im
schönen Monat,
genau,
Mai.
Genau, im Wonnemonat, ja, Mai werden wir euch allerzauberhafteste Frühlingsbücher vorstellen.
Das machen wir.
Ja, denn
ja, davon gehen wir aus.
Davon gehen wir aus. Genau. Genau, denn die Vorschauen waren voller toller Bücher, die wir unbedingt lesen müssen.
Oh ja. Mhm.
Ja, bis dahin sagen wir viel Spaß beim Lesen. Und
ja, genau, viel Freude. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.